Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Büchermarkt heute mit dem wahrscheinlich ersten Plagiatsfall der deutschen Literatur. Und der betrifft ausgerechnet die Schildbürger. Außerdem reisen wir mit Arnold Stadler zum Kilimandscharo. Und zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. Der 1954 geborene Arnold Stadler. Wenn er von seiner Herkunft erzählt, fällt oft der Begriff Zweistromland. Gemeint ist Deutschland zwischen Rhein und Donau. In Stadlers Prosa ringt die Sehnsucht nach Zugehörigkeit mit den verlockenden, sinnlichen Angeboten der Welt. Man füge eine Prise Lakonie, bei Bedarf auch Sarkasmus hinzu und man nähert sich dem eigenwilligen Stadler-Sound. Bekannt wurde Arnold Stadler 1994 mit einem Roman, der einen etwas krawalligen Titel trägt. Mein Hund, meine Sau, mein Leben. Das begeisterte Urteil von Martin Walser damals hat sicher geholfen. Seither hat Stadler viele bedeutende Auszeichnungen bekommen, nicht zuletzt den Georg-Büchner-Preis. Seine jüngste Veröffentlichung ist wieder ein Roman. Er schließt sich aber auch an ein nicht fiktives Genre, an den Reisebericht. Am siebten Tag flog ich zurück, meine Reise zum Kilimandscharo. Christoph Schröder hat für uns gelesen.
In der Stube des Hauses bei Meßkirch, in dem Arnold Stadler aufgewachsen ist, hing über dem Esstisch ein Gemälde. So lesen wir es gleich auf den ersten Seiten des Romans und so hat der Autor selbst es auch in Interviews erzählt. Das Werk des Stuttgarter Malers Fritz Lang trägt den Titel Kibo mit Palme und es zeigt den schneebedeckten Gipfel des Kilimandscharo. Heute schmückt das Gemälde die Wand in Arnold Stadlers Arbeitszimmer und es findet sich auch auf dem Umschlag von Am siebten Tag flog ich zurück wieder. Dieses Gemälde war einer der ersten Fernwehimpulse im Leben Stadlers. Die ersten 19 Jahre seines Lebens kam er nicht aus dem Dorf hinaus, also imaginierte er sich in die Ferne, um später, als er begann, ausgiebige Reisen zu unternehmen, die exakte gedankliche Gegenbewegung zum Fernweh zu vollziehen.
Die Zukunft war damals meine Sehnsucht, so wie die Erinnerung nun mein Heimweh ist.
Arnold Stadlers literarisches Werk ist ohne den Schlüsselbegriff der Sehnsucht nicht denkbar. Exakt 16 Mal taucht das Wort auch im neuen, rund 200 Seiten starken Roman auf. Der zitierte Satz steht bereits in vorangegangenen Büchern als Credo und Leitmotiv all seiner Protagonisten. Im Jahr 2016 bekommt Stadler von der Reisebeilage einer deutschen Wochenzeitung das Angebot, sich ein Ziel seiner Wahl auszusuchen, um darüber eine Reportage zu schreiben. Es wurde natürlich der Kilimandscharo. Also setzt sich Stadler wieder seine Flugangst und wieder die Flugscham, die seinerzeit als Wort noch gar nicht existierte, am Dreikönigstag 2017 in ein Flugzeug nach Tansania. Die Erwartung, daraus sei nun konventionelle, möglicherweise satirisch aufgeladene Reiseprosa geworden, lässt Stadler gleich zu Beginn ins Leere laufen.
Mein Leben hat keinen Plot, mein Leben ist kein Thriller.
Sicher, es gibt einen durch die Agentur vorab festgelegten Reiseplan. Den allerdings konterkariert der Ich-Erzähler durch die Form seiner Aufzeichnungen. Das Erzählprinzip des Romans gehorcht der Assoziation und der Erinnerung. Beide werden nicht willkürlich eingesetzt, sondern folgen einem klaren musikalischen Bauprinzip. Im ersten Teil, Präludium genannt, legt der Erzähler nicht nur eine Spur in seine Kindheit, in der die weißen, staubigen Straßen geteert und versiegelt wurden, zugleich entledigt er sich auf originelle Weise der Pflicht, sich an dem mit dem Kilimandscharo untrennbar verbundenen Namen Hemingway abzuarbeiten. Es ist allerdings nicht Ernest Hemingway, dem Stadlers Faszination gilt, sondern dessen Bruder Lester, der dereinst die Mikronation New Atlantis gründete und sich später wie sein Bruder erschoss. So anarchisch hüpfend Stadlers Erzählweise auch erscheinen mag, so genau sind die Motivketten im Roman durchgehalten. Dazu gehört auch die Stadt-Land-Dichotomie. In den 1960er Jahren fährt in Meßkirch der Landrat mit seiner Limousine vor der Dorfschule vor und beschimpft den Lehrer, weil die Kinder nur Dialekt sprechen können. In Tansania wird Stadler ein Fahrer mitsamt Jeep zur Verfügung gestellt.
Freddy, der aus der Stadt kam, war mit den Augen eines Kolonialbeamten unterwegs, der die Rückständigen besuchte, wie damals der Landrat uns, die noch nicht richtig sprechen konnten. Und der hatte ja auch seinen Chauffeur mitgebracht, der genauso hoheitsvoll tat und den Stadtmenschen nach außen kehrte, den Überlegenen.
So kristallisieren sich aus dem vermeintlichen Gewirr von Assoziationslinien und meandernden Reflexionen Analogien und Kontinuitäten heraus. Das Ich, das hier spricht, ist ein in der Gegenwart präsenter, die Erinnerung aber permanent umdeutender, sich darin neu erfindender Sehnsuchtsmensch. Darauf beruhen der fiktionale Charakter des Buchs und seine Sprunghaftigkeit. Das Leben ist nun einmal kein Plot. In Arusha, der Stadt am Fuße des Kilimandscharo, folgt der Ich-Erzähler dem touristischen Programm und wird bei einem Museumsbesuch mit der deutschen Kolonialgeschichte konfrontiert. Immerhin hieß der Kilimandscharo bis 1918 Kaiser-Wilhelm-Spitze und galt offiziell als höchster Berg Deutschlands. Eine Safari widert den Erzähler an, die Gespräche mit den anderen Gästen in den diversen Lodges, wo man ihn unterbringt, sind so amüsant zu lesen wie die unfreiwilligen Begegnungen mit der heimischen Tierwelt. Einen weiteren Sehnsuchtsort, die Momella Farm, auf der 1962 der Film Hatari mit Hardy Krüger und John Wayne gedreht wurde, bevor er von dem deutschen Altnazi Fritz Kien in Besitz genommen wurde, findet Freddy, der Fahrer, angeblich nicht. In all diesen Reisebeschreibungen und Denkketten entwickelt Stadler, frei vom exotisierenden Blick auf Afrika, in seinem unverwechselbaren Sound die für ihn typische Komik, die auch aus der Mischung von praktischer Unbeholfenheit und verbalem Erfindungsreichtum des Protagonisten resultiert. Über allem aber strahlt der Berg mit seiner im Vergleich zum Bild deutlich zusammengeschmolzenen Schneekuppe, Stichwort ökologischer Fußabdruck. Am siebten Tag flog ich zurück, ist auch dezidiert als Gegenstück zur klassischen Helden- und Abenteuerliteratur angelegt. Bezwungen werden soll bei Stadler nichts und niemand.
So ehrgeizig war ich nicht, überall oben gewesen sein zu wollen wie ein Extrembergsteiger. Sehen genügte mir meist, die Wunder auf der anderen Seite meiner Augen.
So blickt der Ich-Erzähler am Abend des sechsten Tages seines Aufenthalts auf den Berg, den er seit seiner Kindheit vor Augen hat. Sein nächstes Ziel wird die Stadt Bremen sein, wo er an einer traditionsreichen Veranstaltung, der sogenannten Eiswette, teilnehmen soll. Der dafür angedachte Smoking und die Lackschuhe, die er im Gepäck hatte, wurden ihm von einem Affen gestohlen. Doch das stört ihn wenig.
Am Ziel meiner Reise konnte der Mensch, der ich war, beim Hinaufsehen einen Schimmer davon haben, wie schön etwas sein konnte, das nicht vergeht. Das ist mein Bild, sagte ich und dachte, Bild meines Lebens dazu.
Dieses Bild, darüber ist der Ich-Erzähler sich im Klaren, wird sich unmittelbar nach seiner Abreise verwandeln. Die Sehnsucht nach dem Berg wird übergehen in das Heimweh der Erinnerung. Nicht erst mit diesem Buch zeigt sich, dass niemand so windungs- und wendungsreich, so melancholisch und komisch über das Wechselspiel von Erwartungen und Enttäuschungen schreiben kann wie Arnold Stadler.
Sagt Christoph Schröder zu Arnold Stadlers neuem Roman »Am siebten Tag flog ich zurück. Meine Reise zum Kilimandscharo«. Erschienen im S. Fischer Verlag Frankfurt, 240 Seiten, 23 Euro. Es gibt mehrere deutsche Städte, die sich rühmen, die Heimat der Schildburger zu sein. Da ist Schilda in Brandenburg oder auch Schildau bei Torburg. Die Schildbürger in der frühesten Textfassung schreiben sich aber noch mit T. Und erstmals verzeichnet wurde dieses Buch 1598 im Katalog der Frankfurter Buchmesse. Wolfgang Hörner leitet den Galliani Verlag in Berlin und dort ist jetzt der Urtext der Schildbürger, das Lale-Buch, neu erschienen. Man hat es bei den beliebten Schildbürgern nämlich mit einem Plagiat zu tun. Und wie das alles zusammenhängt, das habe ich Wolfgang Hörner vor der Sendung gefragt.
Naja, das Lale-Buch, das sogenannte, also das eigentlich fast genau dasselbe Buch ist, nur dass dort die Schildbürger Lalen heißen und Schilda Laleburg und der Anfang so ein bisschen anders ist, das erschien tatsächlich vorher, wurde dann aber innerhalb von wenigen Monaten von jemandem sozusagen abgeschrieben, der diese Namen austauschte. Und wahrscheinlich, weil er das Buch so spannend fand, es war tatsächlich sowas wie der erste komische Roman Deutschlands und dann hat er wahrscheinlich gedacht, das trifft hier auf alle meine Mitbürger zu, die in Schilda leben, also nenne ich sie Schildbürger und nicht Lalebürger.
Jetzt haben die Schildbürger ja wirklich 400 Jahre munter überlebt. Das Lalebuch ist aber eher Germanisten bekannt. Abgesehen davon, dass das wirklich fies ist, wenn dahinter ein Plagiat steckt. Wie lässt sich das denn erklären?
Das muss ich sagen, weiß ich auch nicht, weil ich und nicht nur ich eigentlich das Lalebuch sogar noch besser finden. Aber wahrscheinlich ist es so gewesen, dass dann die Anwendung dieses Buches das halt nicht auf eine bestimmte Region festgeschrieben ist, sondern sozusagen allgemeinmenschliche Züge darstellt, dass die Anwendung auf ein spezielles Gebiet vielleicht dazu beigetragen hat, dass dort es sich rumgesprochen hat. Dann hat man natürlich gesucht, wer ist wer und wer macht was, und dass sich so rumgesprochen hat. Aber das ist reine Konjektur. Keiner weiß wirklich, warum sich dieses doch ziemlich unverschämte Plagiat so durchgesetzt hat, während das tolle Original vergessen wurde.
Das Rätselraten geht aber noch weiter. Sie sagen, es ist der erste geschriebene Roman. Wir nehmen an, es ist ein Autor am Werk. Es ist auch tatsächlich anzunehmen, dass es ein Mann war. Und der versteckt sich aber auf der Titelseite hinter einem Buchstabenrätsel. Ich versuche das jetzt mal vorzulesen. In der damaligen Sprache, wünschen Sie mir Glück. Aus Rotwelscher in deutsche Sprach gesetzt durch A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Die Buchstaben so zu viel sind, nimm aus, wirf hinweg sie geschwind, und was dir bleibt, setz recht zusammen, so hast du des Autors Namen. Also übersetzt aus dem Rotwelschen, und wenn man die überzähligen Buchstaben hinauswirft, hat man den Namen des Autors. Was sagt uns das denn jetzt?
Das ist halt einfach dieser anarchische Witz dieses Autors. Natürlich kann sich dahinter dann jeder verstecken, denn mit dem ganzen Alphabet kriegt man natürlich jeden Namen zusammen, aber natürlich auch keinen. Das war so ein bisschen eine Taktik, die es damals auch gab. Also viele Autoren haben ihre Namen versteckt. Zum Beispiel kennen Sie Grimmelshausen ein bisschen später, German Schleißheim von Sulzfort nennt sich der. Der Johann Fischer, der beim selben Verlag wie hier das Lalebuch verlegt, nannte sich Huldrych Eloposklaron, da kann man das auflösen aus dem Griechischen, Lateinischen. Also so nicht ungewöhnlich, aber dass einer so ein Buchstabenrätsel macht, das angeblich auf eine Spur führen kann, aber in Wirklichkeit natürlich totale Verarsche ist, das, glaube ich, kann ich nicht erinnern, dass es sowas gab.
Schauen wir uns den Humor doch mal an, lieber Herr Hörner. Die Lalen, sie sind eigentlich weise, werden deswegen in alle Welt gerufen, an die Fürsten- und Herrscherhöfe, um dort Rat zu geben, sind zu lange weg aus ihrem Dorf Laleburg. Die Frauen schreiben einen dringlichen Bittbrief und dann kehren sie zurück, beraten und sagen, ja, damit wir nicht mehr in aller Welt gebraucht werden, stellen wir uns ab jetzt dumm. Wir tun so, als wären wir Narren. Was tun sie? Es folgen die schönen, von uns allen so geliebten Erzählungen. Zum Beispiel, sie bauen ein Rathaus ohne Fenster, tragen dann Licht in Töpfen und Säcken hinein, reiten dem Kaiser auf Steckenpferden entgegen. Warum funktioniert das denn so gut all die Jahrhunderte lang?
Na, ich glaube, weil A, manche dieser Geschichten wirklich sehr witzig sind. B, glaube ich aber auch, weil man sich selber natürlich immer wieder bei irgendwelchen Blödheiten erwischt und dann über sich selber lacht. Hier sozusagen trägt der Autor eine ganze Menge solcher Dinge zusammen, über die man dann lachen kann und über sich selbst so ein bisschen sich selbst entlasten kann. Aber er geht ja weiter, denn bei ihm ist es so, dass diese Lalen am Anfang ja nur tölpisch tun, aber je länger sie es machen, desto mehr nehmen sie diese Natur an. Und sie werden am Ende sogar zu Deppen. Das ist schon ein ziemlich schlaues Buch auch. Am Ende brennt Laleburg ab, das wollen die natürlich jetzt nicht unbedingt, aber sie haben diese zweite Natur völlig angenommen.
Das heißt, es gibt doch auch eine Lehre zwischen den Zeilen. Achte darauf, was du jeden Tag tust.
Ja, natürlich, klar.
Man hört ihr Vergnügen, das Lalebuch begleitet sie offensichtlich schon lang. Auf ihre Bitte hin hat der Germanist Reinhard Kaiser das in das heutige Deutsch übertragen. Wie knifflig war das denn?
Oh, das ist schon relativ knifflig, weil dieses Deutsche noch ein ganz ungeregelt ist. Das muss ich auch sagen. Ich will jetzt nicht den Eindruck entstehen lassen, hier hätten wir ein fertiges Meisterwerk des deutschen Humors vor uns. Vieles ist da sehr ungeflacht und noch ein bisschen plump, und man sieht sozusagen wie es im Entstehen ist. Aber gerade das mochte ich ja und das mag ich. Das spiegelt sich halt auch in der Sprache wieder. Die deutsche Sprache sucht sich damals, findet sich. Dasselbe Wort kann auf 5 verschiedene Arten geschrieben sein. Es gibt auch ganz viele falsche Freunde-Wörter, die so klingen wie heutige, die aber ein bisschen anders verwendet werden. Es gibt auch viele ungewöhnliche Wendungen. Und deshalb habe ich den Reinhard Kaiser gefragt, der ja so genial den Grimmelshausen aus dem Deutsch des 17. Jahrhunderts sozusagen nicht übersetzt, kann man nicht sagen. Er hat sozusagen unter Wahrung des spannenden Wortmaterials und der heute noch sprechenden und interessanten Wendungen eine gut lesbare Version hergestellt. Und das hat er jetzt auch gemacht mit dem Lalebuch, das im Original selbst für Germanisten nicht wirklich leicht zu lesen ist. Und so hat man es in eine Form gebracht, die gut verständlich ist, die aber nicht sich blöde modern anbietet, sondern versucht tatsächlich diesen Reiz einer Sprache im Werden, im sich selbst finden, zu transportieren.
Sagt Wolfgang Hörner. Er hat das neu aufgelegte Lalebuch lektoriert. Die Geschichten und Taten der Lalen zu Laleburg wurden aus dem Deutschen des 16. Jahrhunderts übersetzt von Reinhard Kaiser. Der Urtext hat einen zweiten Teil, der heißt Neue Zeitungen aus aller Welt. Es handelt sich um 18 gereimte Lügengeschichten, die den Plagiator der Schildbürger nicht interessiert haben. Hier kann man sie nachlesen. Das Lalebuch ist im Galliani Verlag Berlin erschienen. 240 Seiten kosten 20 Euro. Literatur zum Hören gibt es heute Abend um 20.30 Uhr in der Lesezeit. Im neuen Roman von Norbert Gstrein. Er heißt Der zweite Jakob. Er kennt ein fast 60-jähriger Schauspieler kurz vor seinem Ehrentag, dass er sich manchmal auf eine Weise verhalten hat, die verurteilt werden kann. Darüber und über den intellektuellen Geist unserer Zeit hat mein Kollege Jan Drees mit dem Autor gesprochen. Wir hören kurz hinein. Norbert Gstrein antwortet auf die Frage, ob er als studierter Mathematiker eher aufmerksam wird auf logische Widersprüche in unserer Gesellschaft.
Das ist ein schöner und, wie ich finde, interessanter Zusammenhang, den Sie herstellen, weil ich mir tatsächlich auch schon häufig gedacht habe, wenn ich politische Diskussionen des Alltags verfolgt habe, wie strapazierfähig bei manchen die logischen Prämissen sind. Für Leute, die Mathematik oder Naturwissenschaften studiert haben und dadurch ein näheres Verhältnis haben zu logischen Zusammenhängen, ist diese Strapazierfähigkeit manchmal nicht ganz so groß. Das macht sie manchmal in der Außenwahrnehmung zu, vielleicht ist das ein zu kräftiges Wort, aber vielleicht doch zu konservativeren Menschen, weil sie gewisse Zusammenhänge, die sie als logisch erkannt haben, sich nicht wegdiskutieren lassen wollen, von einem Zeitgeist beispielsweise. Ich lebe ja in der Jetztzeit und bin dann allemal bereit, der Identitätspolitik, was so genannt wird, weit genug zu folgen. Aber es gibt dann Bereiche, wo ich denke, dass ich ihr nicht mehr folgen kann und dass wahrscheinlich auch der Gesellschaft gut geraten ist, wenn sie ihr nicht zu weit folgt und wenn sie gewisse Grenzen, die auch logische Grenzen sind, nicht gewillt ist, zu überschreiten. Ich habe vor gar nicht so vielen Tagen in der Zeitung gelesen, dass in Oregon in den USA darüber diskutiert wird, einen Fachbereich Ethnomathematik einzurichten. Ethnomathematik in dem Sinn, dass benachteiligte Schichten, die es aus sozialen Gründen im Bildungswesen tatsächlich schwerer haben, das ist nicht hinwegzureden, dass denen aber nicht zugemutet werden kann, dass mathematische Aufgaben manchmal ein eindeutiges Ergebnis haben. 2 + 2 = 4. Und dass man ihnen deswegen eine Alternative anbieten müsse. Und wer dem noch zu folgen gewillt ist, ist für mich eine Gefahr für die Gesellschaft.
Sagt Norbert Gstrein, der am heutigen Abend ab 20.30 Uhr in der Deutschlandfunk-Lesezeit zu Gast ist, mit seinem neuen Roman Der zweite Jakob. Der zweite Teil der Lesung wird am nächsten Mittwoch gesendet. Und das Buch liegt vor im Karl-Hanser-Verlag München, 448 Seiten, 25 Euro. Welcher Sport bei Bluthochdruck günstig ist, das kann man hier gleich in der Sendung Forschung aktuell mit Michael Bödecker erfahren. Und hier für den Büchermarkt dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.